Einzelhandel ist ja eigentlich tot. Seit Jahren wird schon gesagt, dass die Innenstädte aussterben und alles in den Bereich online abwandert. Heute möchte ich mit einem absoluten Profi über das Thema Marketing im Einzelhandel sprechen. Also super spannend für all diejenigen, die ein lokales Geschäft haben, ein lokales Unternehmen haben und sich jetzt Gedanken machen, wie sie mehr machen können oder das Richtige machen können, um Mitarbeiter oder neue Kunden zu gewinnen, die dann in dieses lokale Geschäft kommen. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Mission Local Hero. Mein Name ist Markus, ich bin der Gründer von Fitbikes und heute habe ich einen Gast hier. Die Vorbereitung hat sehr lange gedauert, bis wir uns zusammengekommen sind. Es ist auch gar nicht so einfach, hier Experten zu finden, die da etwas zu sagen haben oder auch wichtige Sachen zu sagen haben. Aber vielen Dank, dass du da bist, Mike Stenzel.
Hallihallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, jetzt wollen wir gleich ein bisschen ausholen, bevor wir mal an die aktuelle Gegebenheiten kommen. Wie bist du denn, wer bist du denn überhaupt?
Ja, guten Tag erstmal ans Publikum. Mein Name ist Mike, 36 Jahre alt. Ich tummle mich seit einiger Zeit im Bereich Marketing, Digitalisierung, bin aber eigentlich seit 20 Jahren jetzt im Berufsfeld unterwegs und stamme aus dem Einzelhandel, ein Kind des Handels.
Wie bist du da hingekommen?
Seit der Ausbildung, seitdem ich 16 Jahre alt bin, allerdings im Möbel- und Küchenhandel gelernt damals. Und ja, habe mich peu à peu neuen Projekten gewidmet und irgendwann kam das Thema Online-Shop. War ein super Hype-Thema, war jetzt vor 12, 13 Jahren ungefähr bei eben genannten Möbelhändler und habe mich da reingefuchst und war von Tag 1 Feuer und Flamme für das ganze Thema digital, online, wie kaufe ich in der Zukunft ein und genau, habe dann peu à peu meinen Weg gemacht und heute sind wir hier und ich verantworte das Marketing von Fitbikes.
Das hast du ja schon vorweggenommen. Aber egal, lass uns da nochmal später drauf einsteigen. Aber nochmal zurück, wie bist du denn in der Müllbranche gelandet? Also was hast du denn für einen Ausbildungsberuf gemacht?
Ich habe eine IHK-Ausbildung im Büro gemacht, Bürokaufmann.
Bürokaufmann. Ja. Und was war die Motivation, das in der Möbelbranche zu machen?
Damals ehrlicherweise noch gar keine Motivation. Ich hatte auch null Fable irgendwie für das Thema Möbel einrichten oder dergleichen. Damals war es eher so, dass du froh sein konntest, mit einem mittelmäßigen Realschulabschluss einen guten Ausbildungsplatz bei einem etablierten Unternehmen zu haben. Ja.
Das heißt, deine Eltern waren froh, dass du dann
dass
hier
mich untergebracht haben.
Dass, einen Platz gefunden hast, die genau. Dich ja auch genommen haben und genau. Du dann nicht mehr zu Hause rumgesessen bist.
Genau.
Ja. Und was waren dann so die Aufgaben dort? Warst du dann Verkäufer in dem Möbelhaus?
Ich habe die Ausbildung in der Tat, wie gesagt, Bürokaufmann, habe dort eben einzelne Abteilungen durchlaufen. Von Einkauf über Logistik, Disposition, also sprich, ich habe jede einzelne Abteilung eines Handelsunternehmens kennenlernen dürfen. Mal mehr, mal weniger lang und da gab es während der Ausbildung einfach schon gewisse Themen, die mich mehr gecatcht haben als andere. Also mich könntest du definitiv nicht in die Buchhaltung stecken oder dergleichen.
Verstehe ich gar nicht.
Genau, und das war letztendlich die Ausbildung, wobei ich während der Ausbildung aushilfsmäßig an verkaufsoffenen Sonntagen damals auf der Fläche stand und dann eben auch Möbel, Küchen, Matratzen, alles Mögliche verkauft habe. Und da habe ich dann doch so ein bisschen auch mein Talent fürs Überzeugen, Verkaufen, Beraten irgendwo kennengelernt, sodass ich dort auch immer öfter eingesetzt wurde.
Okay, das heißt, du warst sozusagen in der Möbelbranche, weil du halt irgendwie, wenn man eine Ausbildung macht nach der Realschule in der Form, ja. Den Eltern froh war, dass du untergebracht warst, das hat dann doch irgendwie Spaß gemacht scheinbar. Und ja. Wie ging es dann weiter? Also warst du mehr im Bereich Verkauf?
Nee, ich habe dann relativ schnell, Moment, ein Stop gab es zwischenzeitlich und zwar die Bundeswehr hat angeklopft direkt nach der Ausbildung und ich war einer der letzten Jahrgänge, die tatsächlich noch in den Wehrdienst durften, war dann dort ein knappes Jahr, 9 oder 10 Monate waren das und habe da ein bisschen Disziplin gelernt, was mir zu dem Zeitpunkt gar nicht geschadet hat. Genau, und dann ging es aber weiter für mich im Möbelhandel und da kamen dann tatsächlich auch schon die ersten Digitalisierungsprojekte im weitesten Sinne auf mich zu. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, so ein bisschen, okay, Arbeit kann auch Spaß machen, tatsächlich. Wenn du ein geiles Projekt hast, das du nach vorne treiben möchtest. Und das war so der Einstieg in die digitale Welt. Aber auch habe ich gemerkt, dass sich so mein Mindset ja mit Anfang, Mitte 20 so ein bisschen verändert hat, generell zur Einstellung Arbeit, Job.
Anfang, Mitte 20, das ist ja schon ein paar Jahre her. Jetzt müssen wir mal zurückerinnern, das ist also 15, 16 Jahre her. Das heißt, wir haben so 2025, muss ich kurz Kopf rechnen, 2010, 20, genau. Das war so der Part, wo es schon Amazon und so ganz fleißig gab, wo auch das Thema Online, glaube ich, immer sehr stärker wurde im Einzelhandel. Ne? Genau. Also da, ich weiß nicht, um die 2000er ging es da so richtig los. Und ich weiß auch, dass ich 2006 meine Ausbildung beendet habe. Und da war das Thema die Angst vor dem Internet. Die war auf jeden Fall schon da im lokalen Einzelhandel.
Total. Ich kann mich noch sehr, sehr gut erinnern. Es gab tatsächliche Gremien oder Taskforces damals bei uns im stationären Einzelhandel, auch mit der Geschäftsführung in kleiner Runde, die Player wie damals Home24 oder Westwing, die damals so in den Kinderschuhen waren, sehr, sehr detailliert beobachtet haben. Und da war eine gewisse, erstens Skepsis und gleichzeitig aber schon so ein bisschen Angst auch da. Ja, das war so das erste Mal, dass ich das mitbekommen und gespürt habe.
Ja, okay. Die Angst ist, glaube ich, ein Riesenthema, weil viele in der Einzelhandelsbranche Angst haben vor diesem großen Umlösen online. Und was wir im Einzelhandel bei uns erlebt haben, aber sehr, sehr selten, aber was immer die größte Angst war, sozusagen, dass du dann am Handy das Produkt eingescannt hast, nach einer erfolgreichen Beratung es dann online gekauft hast, sozusagen. Also Beratungsklau im Laden und dann online kaufen. Was waren so die Ängste der Möbelbranche? Was würdest du sagen?
Super ähnlich, super ähnlich. Also es wurde darüber diskutiert, bieten wir überhaupt ein offenes WLAN oder generell, wie ist die Verbindung in die Digitalwelt bei uns auf der Fläche überhaupt möglich? Ich kann mich noch gut erinnern, vor allem im Erdgeschoss unten, wenn du diese ewig langen Gänge eines Möbelhändlers entlang gehst, ab einem gewissen Zeitpunkt funktioniert auch kein LTE oder damals war es 3G oder irgendwie sowas.
UMTS.
Funktionierte schlicht und ergreifend nicht mehr. Sprich, du hattest gar nicht die Möglichkeit, jetzt spontan im Laden online zu recherchieren. Ja? Genau, aber irgendwann musste man sich eben damit arrangieren. Du kannst das nicht mehr umgehen, weil gut, du machst dann vom Etikett des Möbelstücks oder vom Möbelstück an sich ein Foto, recherchierst zu Hause. Du verlierst den Kunden das erste Mal auf der Fläche, weil er sich selbst auf die Suche machen möchte. Und genau, man musste sich irgendwie arrangieren. Und dann war es natürlich die große Entscheidung. Gehst du in E-Commerce allen voran rein oder nicht? Möchtest du dich vergleichbar machen? Das ist im Möbelhandel in der Tat ein ganz heikles Thema. Diese deutschlandweite Vergleichbarkeit, weil bis dato warst du ja eigentlich nur regional vergleichbar im stationären Handel. Und ja, war eine super spannende Zeit, wurden auch viele Fehler gemacht, aber ja, jeder lernt aus seinen Fehlern hoffentlich. Und genau, so sind wir dann peu à peu nach vorne gegangen in dem Bereich.
Aber war die Angst nicht nur deutschlandweit, sondern auch europaweit? Weil ich kann mich noch erinnern an bestimmte Produkte, die kann man irgendwo aus anderen Ländern zu deutlich günstigeren Preisen als sozusagen in Deutschland verkauft worden sind. Also du hast ja bei dem Thema Online ja nicht nur den deutschen Markt vor dir, mittlerweile hast du jetzt auch asiatische Länder wie Temu, Shein und wie alles so gibt es jetzt, Alibaba etc. Ja. Das war ja vor 15 Jahren noch gar nicht denkbar. Da ging es ja nur um die Produkte, dass die eben von Onlinern, die vermeintlich mit ganz anderen Fixkosten, nämlich viel weniger, irgendwo sitzen auf der grünen Wiese und von da aus dann ganz günstig dann die Ware raushauen.
Total. Wobei das Internationale nicht wirklich ein Thema war. Da waren es dann eher Player. Ja, und Amazon wurde beobachtet. Amazon war zu dem Zeitpunkt allerdings wirklich schwach aufgestellt, was das Thema Home and Living angeht. Eher waren es dann tatsächlich die Spezialisten wie Home24, wie in Wayfair und so weiter, kam dann irgendwann auf. Und Otto. Otto war von Anfang an sehr stark im Home and Living Sektor unterwegs. Also das waren die Player, die beobachtet wurden. Und es gab auch First Mover aus dem stationären Handel, die uns allen sehr bekannt waren, die ersten Schritte Richtung E-Commerce wagten.
Okay. Wie ging es dann für dich weiter?
Genau, wir haben uns dann auch dazu entschlossen, einen Online-Shop zu machen. Und ich hatte das Ganze als Projektleiter damals auf dem Tisch. Haben wir auch gemeinsam mit einer Agentur umgesetzt, haben viele, viele Artikel eingepflegt, haben uns ums Frontend, ums Backend, um die Prozesse, um die Logistik gekümmert. Also ein bunter Blumenstrauß, alles sehr hands-on, ohne wirklich den 100%igen Plan zu haben. Genau, so ging es los und irgendwann war der Online-Shop fertig und ich habe meine Deadline eingehalten und ich kann mich noch gut erinnern, ich habe damals von Inhaber auch ein Geschenk bekommen, weil wir alle happy waren, dass wir in dieser digitalen Welt unterwegs waren. Soweit, so gut. Jetzt haben wir einen schönen Online-Shop, nur niemand weiß davon.
Also es ging nicht direkt Umsatz los dann? Online und sofort Verkäufe rein? Ja.
So, das war die Wunschvorstellung, das war das Traumschloss, was wir uns erbaut haben, war aber in der Tat nicht so, nee. Wenig bis kein Traffic im Shop selbst, auf der jeweiligen Webseite schon, ja, regulärer, aber die interessieren sich dann eher für die Öffnungszeiten oder dergleichen, aber im Shop relativ wenig Traffic und dann kam ich eben wieder mit meiner Strategie im Kopf und sage, Mensch, ich melde mich hier mal, da gibt's so ein Google, da kann man Google-Optimierungen, da kann man auch Geld reinstecken auf gewisse Keywords. Irgendwann kam auch das Thema Facebook dann eben. Und so haben wir uns ebenfalls peu à peu sehr sachte rangewagt an diese Themen. Allerdings sehr hands-on, ohne wirklichen Plan. Aber das war so mein persönlicher Startschuss, weil ich musste mich operativ mit diesen Themen auseinandersetzen und nach bestem Wissen und Gewissen Traffic auf den Online-Shop schaffen.
Wie lange habt ihr gebraucht, sozusagen vom Start des Projekts bis zum Online-Gehen und Online-Shops?
Das ist eine gute Frage. Das waren, also ich würde jetzt mal, weil die Probleme, die kamen im Laufe des Projekts dann eben auf. Klar. Also ich würde jetzt mal behaupten, irgendwas zwischen 9 und 12 Monate tatsächlich, bis der Online-Shop wirklich so stand, damit du wirklich darin shoppen kannst, damit die Ware auch bei dir zu Hause angeliefert wird.
Ja, du musst ja noch andere Prozesse machen, nicht nur den Online-Shop, sondern da ist ja auch eine Logistik, die dahinter
steht. Da ist eine Logistik, da ist eine Integration in die Warenwirtschaft, in die Payment-Prozesse, ein Riesenrattenschwanz, was teilweise bei der Projektierung ganz am Anfang nicht bis ins Detail bedacht wurde. Da sind wir natürlich jetzt, oder ja, wenn du dir jetzt einen Online-Shop baust, gehört das mehr oder weniger zum guten Ton, beziehungsweise es gibt ganz klare Vorgehensweisen, was man beim Aufbau eines Online-Shops beachten muss.
Ja. Wobei es dann auch immer noch nicht, also wahrscheinlich wird es heute schneller gehen, aber ich habe immer wieder mal Gespräche mit anderen Fahrradhändlern, die der Meinung sind, sie brauchen jetzt unbedingt einen Online-Shop, weil jeder macht einen Online-Shop und dann machen wir mal schnell einen Online-Shop. Und dann haben viele die ähnliche Erkenntnis wie du auch vielleicht vor 10 Jahren. Jetzt hat man einen Online-Shop und da kauft keiner was.
Ja, genau so ist es. Deswegen musst du dich automatisch gleichzeitig mit dem Thema Marketing bzw. Online-Marketing auseinandersetzen. Weil das ist dann der zweite Baustein. Du hast jetzt hier eine Plattform, die funktioniert, nur keine Kunden, die diese Plattform benutzen. Und genau, deswegen war es unabdingbar, dass man mit Google, mit Facebook, auch damals schon mit dem Thema Bewertungen auseinandersetzen muss. Und im Bereich des stationären Handels, wenn du da einen Online-Shop haben möchtest, musst du dir auch die Frage stellen, wie kombiniere ich meinen stationären Handel? Also mein festes Standbein, mit dem ich seit zig Jahren erfolgreich bin, wie kombiniere ich das mit dieser Digitalwelt?
Und da ergibt sich eine schlaue Frage oder eine spannende Frage. Ist denn der Kunde oder die Kundin, die jetzt seit 10 Jahren in den lokalen Möbelhandel reingeht, dieselbe Person, dieselbe Zielgruppe, die jetzt auch online kauft, oder versuche ich mir damit sozusagen eine neue Zielgruppe zu erschließen?
Also mittlerweile würde ich behaupten, ja, es sind dieselben Kunden. Es war damals allerdings nicht so. Da wurde klar mit der naiven Vorstellung auch herangetreten, dass man sagt, okay, online bestellen eh nur die Jungen. Ja? Also die Alten, wie sie es gewohnt sind, wenn du dir vor allem im Hochpreissegment ein Produkt anschaffen möchtest, also in einer Zeit vor Online-Shop, da hattest du automatisch eins, maximal zwei Läden im nähersten Umkreis von dir automatisch im Kopf. Und da war nicht viel mit Online-Recherche. Da hast vielleicht mal ein Magazin gelesen, dann hast vielleicht mal im Radio einen Spot gehört. Aber du wusstest eigentlich schon, wo du hingehst. Also dieses Relevant Set, von dem man ganz gerne spricht, das war automatisch lokal, regional vorhanden. Wie gesagt, mit dem Erfolg von Online-Shopping und der vor allem Einfachheit, der Hürdenlosigkeit und gleichzeitig aber des Vergleichs auf, vor allen Dingen auf Preisebene tatsächlich, das hatte viele, viele Vorteile für die Konsumenten. Und so würde ich jetzt behaupten, dass der Kunde, es gibt nicht mehr den Kunden, der stationär läuft und den kauft und den Kunden, der online kauft. Mittlerweile ist alles eins. Omnichannel ist dort das Stichwort, und das vom Entdecken über die Recherche bis zum Kauf.
Okay, jetzt haben wir den Part sozusagen einmal und zusammen besprochen, dann ging es ja weiter in deiner beruflichen Karriere.
Ja, richtig. Irgendwann nach 10 Jahren oder was waren es, 12 Jahre tatsächlich, alles im selben Unternehmen damals, kam ich ein bisschen an meine Grenzen, beziehungsweise ich wollte viel bewegen, ich habe ein Fundament beschaffen, das wurde leider nicht so gesehen, beziehungsweise man war so zaghaft, dass man dort auch investieren muss, und so führte mich durch einen Zufall, wenn man so möchte, auch über private Kontakte, führte mich mein Weg in die Welt der Digitalagenturen, im Speziellen im Münchner Raum Online-Marketing-Agenturen, sehr etablierte, große Agenturen mit namenhaften Brands, die wir da betreut haben. Und so schnupperte ich in diese Welt der Online-Agenturen und merkte sehr, sehr schnell, was denn eigentlich alles möglich ist, und habe das ganze Thema Digital-Marketing eigentlich nochmal von der Pike aufgelernt.
Da hat sich auch einiges getan, ne? Also das ist ja nicht mehr das gleiche Marketing wie vor 10 Jahren, sondern das tut sich ja eigentlich fast wöchentlich, monatlich ändern.
Ja, total. Und vor allen Dingen, also das war mit eine der lehrreichsten Zeiten, ich persönlich vergleiche das immer so, diese 4-5 Jahre, wo ich da agenturseitig tätig war, das war mein nicht vorhandenes Masterstudium. Ja, okay. Ich war in der Tat auch in den Agenturen einer der Exoten, da ich nicht studiert habe. Da hatten ganz viele im BWL, auch im Marketing-Hintergrund teilweise, die Theorie war bei denen vorhanden, hatte ich nicht. Ich war schon immer sehr hands-on, praxisorientiert, reinschnuppern, ausprobieren, auf die Fresse fliegen, wieder aufstehen, besser machen. Und da habe ich schon gemerkt, wenn ich da mithalten möchte, da muss ich das erste Mal wahrscheinlich so ein bisschen die Extrameile gehen. Und irgendwann hat es aber Spaß gemacht, die Extrameile zu gehen, durch die Erfolge, die man natürlich irgendwo hatte. Und ja, also das war mit eine der dynamischsten, aber auch Zeiten mit den größten Selbstzweifeln. Kann ich das? Bin ich denn wirklich gemacht dafür? Weil du dich natürlich auch mit der Kollegschaft, aber auch mit den Kunden allen voran irgendwo vergleichst, ob du da mithalten kannst. Aber da heißt es Disziplin, durchpowern, durchbeißen. Und das war 4-5 Jahre mein Job. Bin dann Papa geworden und bin aus diesem privaten, positiven privaten Umstand wieder zurück in meine Landshuter Heimat, wieder auf Kundenseite. Und das erste Mal dann auch in Führungsposition, wenn man so möchte. Allerdings wieder ebenfalls im Möbel- und Küchenhandel gelandet.
Genau, dann hast du da was ganz Spannendes gemacht im Möbel- und Küchenhandel. Du hast einen neuen Zweig aufgebaut. Und zwar Heimberatung war das Ziel, ne?
Genau, absolut. Das war noch vor der Pandemiezeit. Da haben wir uns als stationärer Händler die Challenge gesetzt, wie differenzieren wir uns noch mehr zu unserem Wettbewerb und wo sind wir wirklich gut drin? Und das war generell der Bereich Küchenberatung. Und wir haben gesagt, okay, wir probieren das Ganze jetzt einfach mal aus. Damals mit einem Berater, der dafür Feuer und Flamme war. Und wir schicken den jetzt raus. Der hat einen super Sprinter gehabt, den haben wir ihm ausgestattet. Und der fährt jetzt raus zum Kunden mit seinem Laptop, mit paar Griffmustern, mit paar Frontmustern. Und wir versuchen jetzt, Küchen in den eigenen privaten vier Wänden des Kunden zu verkaufen. Und siehe da, die Abschlussquote war bei 90% oder so. Es hat von Anfang an wirklich super funktioniert und das Ganze gilt es jetzt eben zu skalieren. Und das war mein Part der Aufgabe damals. Und genau, da schlägt sich die Brücke wieder. Wie gesagt, ich war agenturseitig tätig. Ich war in vielen oder nahezu allen digitalen Marketingkanälen war ich drin, bei dem einen weniger, bei dem anderen mehr, aber ich weiß die Synergie der Kanäle zu nutzen. Und so war meine Aufgabe, diesen anfangs einen Berater, irgendwann waren wir im zweistelligen Bereich an Beratern, mit Terminen zu füttern. Weil du warst natürlich in der Heimberatung zu 100% abhängig vom gebuchten Termin. Es ist nicht so wie auf der Fläche, dass du deine Laufkundschaft hast. Genau, und dann kam irgendwann die Pandemie, die Tore in die Möbelpaläste waren geschlossen und die Heimberatung durfte man machen. Sprich, ja, Glück gehabt. Das ganze Thema ist explodiert. Es ist in der Tat explodiert. Das waren die besten CPLs wahrscheinlich der Geschichte, die ich hatte.
CPL heißt Kost per Lead.
Kost per Lead,
ja, also genau. Sprich Geld, was du ausgegeben hast bei Google, bei Facebook, damit du dann sozusagen einen Termin buchen konntest.
Genau, richtig.
Also nicht als Kunde, sondern als Agentur, als Küchenstudio.
Genau, richtig. Genau, wir waren super performant, super effizient unterwegs. Wir hatten eher die Challenge, neue Berater zu bekommen, wobei das auch mit dem Argument geglückt ist, du kannst aktuell auf der Fläche nicht verkaufen, ne? Guck's dir doch wenigstens mal an. Vielleicht ist es was für dich. Und viele davon sind in der Heimberatung geblieben, weil es einfach Spaß gemacht hat. Und du konntest dein Geld verdienen. Alles Provisionsverkäufer. Wunderbar. Passt wie Faust aufs Auge. Und genau, so sind wir skaliert während der Pandemiezeit. Und ich persönlich war dann, mich hat das Thema Lead-Generierung mehr interessiert als anfänglich meine E-Commerce, also mein Online-Verkaufen von Produkten, wo die Customer Journey auch komplex ist, aber nicht so komplex, wie wenn es jetzt um Lead-Generierung, vor allem im Einzelhandel und im hochpreisigen Segment geht. Und ja, das war so meine persönliche neue Challenge, die ich mir gesetzt habe. Und genau, das ist jetzt mittlerweile 6 Jahre her und seitdem kümmere ich mich tagtäglich oder beschäftige ich mich tagtäglich mit dem Thema Lead-Generierung.
Genau. Irgendwann war die Zeit aber mit der Müllbranche vorbei. Du warst dann wieder in der Agenturzeit angekommen.
Nee, ist so nicht ganz richtig. Ich war selbstständig dann unterwegs.
Ah ja.
Genau. Da ging es dann tatsächlich los über, ja, wie es der Zufall so möchte. Ich wurde angefragt aus meinem Netzwerk von Kontakten. Mike, wie sieht's denn aus? Du bist hier digital und hast hier Heimberatung, Lead-Generierung gemacht. Ich habe ähnliche Herausforderungen. Kannst du mir nicht mal ein bisschen helfen? Bin ich da mal hingetingelt, haben wir offen gesprochen, habe ich gesagt, oh, okay, können wir machen. Ah, stimmt, um da Geld zu verdienen, muss ich ein Gewerbe anmelden und so ist meine Selbstständigkeit entstanden. Und so war es zum Ende hin, waren es tatsächlich 4, 5 Bestandskunden, die ich betreut habe, vom Startup bis hin zum traditionellen Möbelhändler, bis hin zum Franchiser, wo ich Digitalprojekte und Digitalmarketing beraten habe.
Aber dann
bekam ich einen Anruf eines ehemaligen Wegbegleiters von der Firma XXX Lutz tatsächlich, die das natürlich auch beobachtet haben, dass ich das Thema mich mit dem Thema Heimberatung beschäftigt habe. Mein Werdegang war bekannt, die Kompetenzen waren bekannt und so tingelte ich nach Würzburg. Und relativ schnell war klar, den Weg, den werden wir gemeinsam gehen. Wobei ich anfangs eigentlich über die Selbstständigkeit für Lutz tätig sein wollte. Okay, ja. Wäre natürlich eine mega Referenz gewesen. Lutz hat einen Spieß umgedreht, wie man Lutz kennt, macht Nägel mit Köpfen, kauft sich die Kompetenz ein und so war ich relativ schnell bei XXX Lutz gelandet und durfte dort als Head of das ganze Thema Küchenheimberatung deutschlandweit aufbauen. Also sprich, was ich davor im regionalen Bereich gemacht habe, durfte ich jetzt deutschlandweit aufbauen. Eine Wahnsinnsherausforderung für mich. Allerdings wurde mir da auch viel Vertrauen, viel Freiheiten geschenkt, um da wirklich ans Ziel zu kommen. Und da ging es dann los und wir haben das Ganze, sagen wir mal, nicht nur aufs nächste Level, sondern auf 5 Level weiter nach oben gebracht, wie ich es damals eben gemacht habe.
Das heißt, wenn ich jetzt heute beim XL Lutz eine Heimberatung buche, dann hast du sozusagen...
Das war mein Baby.
Das gebaut, das System.
Genau, das System gebaut. Ich weiß jetzt zum aktuellen Stand gar nicht mehr, was denn alles mittlerweile seit meinem Abgang verändert wurde, aber das Fundament dessen stammt aus meiner Feder, beziehungsweise aus den ersten Kritzeleien am Whiteboard damals, genau.
Okay, irgendwann war aber auch die Zeit hier vorbei.
Tatsächlich, genau. Allerdings super fair, immer noch lobe ich sowohl das Unternehmen als auch vor allem die Führungsriege im Hintergrund. Super fair ging das Ganze auseinander. Und wollte ich eigentlich mal ein bisschen zur Ruhe kommen. Es war auch eine anstrengende, auch eine zeitintensive Zeit bei Lutz. Wollte eigentlich mal ein bisschen ums Private kümmern. Mittlerweile war Kind Nummer 2 auch da. Und unterstützte auf Teilzeitbasis 2 ehemalige befreundete Kollegen, die eine Agentur bei mir in Landshut ums Eck haben, unterstützte die im Bereich New Business, Business Development, auch strategisch ein bisschen, weil die ein ordentliches Wachstum hingelegt haben und weiter skalieren möchten. Und genau, war dann eben agenturseitig wieder da. Super Zeit, hat Spaß gemacht. Und irgendwann habe ich eine Nachricht an den Markus Unger per LinkedIn versendet.
Hast du selber gesendet, ne? War nicht ich?
Nee, das war, glaube ich, ich, weil ich eben auf Fitbikes aufmerksam wurde. Bin dann in den Fitbikes-Tunnel verschwunden und wer Fitbikes eben kennt, da kann man viele, viele Stunden Videomaterial dazu sehen. Und in diesem Rabbit Hole war ich irgendwann drin und dachte mir, ey krass, Wahnsinnsunternehmen eigentlich. Hab mich dann auch mit dir ein bisschen beschäftigt und dachte mir, okay, den schreibst du jetzt mal an. Ach geil, die sitzen auch noch in München, Katzensprung entfernt, mit dem willst du dich unbedingt auf einen Kaffee treffen. Und ja, du warst auch so offen und bist meiner Anfrage gefolgt und im August letzten Jahres war ich dann damals noch in Olching zu Gast.
Genau, wobei, glaube ich, der Auslöser war, dass wir jemanden gesucht haben für Marketing und du gesagt hast, du kennst da jemanden, ob wir nicht mal sprechen können. Das war doch der Connect, oder?
Stimmt, tatsächlich. Wobei das nur ein geschickter Akquise-Vertriebs-Move von mir war.
Ja, okay. Weil eigentlich hattest du was anderes vor.
Nee, Quatsch, es war tatsächlich so.
Ja, also, ja, jetzt auch sagen.
Nee, es war wirklich so. Und ja, aber so haben wir uns kennengelernt, genau. Und dann kam der Stein zwischen uns so ein bisschen ins Rollen.
Genau, und jetzt wir werden da noch gleich ein bisschen auf einsteigen, aber was machst du jetzt heute? Jetzt haben wir sozusagen die Vergangenheit, die letzten...
Im Schnelldurchlauf.
Genau, letzten 25 Jahre.
Genau. Stand heute, wie anfangs schon erwähnt, verantworte ich das Thema Marketing und Marke, sprich ich durfte in deine Fußstapfen eigentlich treten, weil das Thema ja bis Oktober bei dir lag. Viele, viele Themen auf dem Tisch. Content, Performance-Marketing, Point-of-Sale-Marketing, aber auch das Thema Kundenservice darf ich aktuell federführend machen bei Fitbikes. Waren zwar super, super spannende erste Monate, mega viel Input gehabt und freue mich jetzt auf meine erste offizielle Saison im E-Bike- und Fahrradsektor.
Genau, also jetzt, wo wir es aufnehmen, ist Anfang Februar. Du hast schon 3 Monate hier. Oder schon vor 4? Mhm. Das sind schon mehr als 2 auf jeden Fall.
Oktober, November, Dezember, Januar. 4,5.
Die Probezeit hast du ja auch erfolgreich bestanden.
Habe ich bestanden?
Genau, also von daher, warte, ich kann hier auf den Button irgendwo drücken, dann kommt der. Okay, wir gehen jetzt gleich auf deine aktuellen Aufgaben noch ein bisschen weiter ein, weil, glaube ich, hier das ein oder andere Learning drin ist für jemanden mit einem lokalen Unternehmen. Ich möchte es noch ein bisschen auskosten. Und zwar, du hattest ja eigentlich nicht das Ziel, jetzt halt bei Fitbikes anfangen zu arbeiten.
Nee.
In unseren Gesprächen gab es aber irgendwas, was dich sozusagen dann betriggert hat, begeistert hat, warum du sagst, okay, da hast irgendwas, da würde ich gerne mit dabei sein. Mhm. Kannst du vielleicht für die Außenstehenden, die jetzt hier zuhören, beschreiben, was dich so motiviert hat, jetzt hier über einen kleinen Berufswechsel nachzudenken?
Mhm. Das, ja. Da schlummerte eine kleine Flamme in mir. Also ich wollte schon immer Marketing auf Kundenseite verantworten. Das war mir unterbewusst, wusste ich das, dass ich das irgendwann machen möchte. Und mir war auch schon relativ klar, was für ein Unternehmen das sein sollte in meinen Vorstellungen. Da gab es verschiedene Attribute. Ich wollte in keinen Konzern. Ich wollte selbst mitgestalten, sprich verkrustete Strukturen, Abläufe, verkrustetes Mindset vielleicht sogar, kam für mich nicht in Frage. Ich wollte aber auch nicht in einem Startup mitwirken. Und diese Attribute, die brachte Fitbikes eben alles mit. Plus eben die Thematik Sport, Outdoor, Fahrrad, E-Bike vor allen Dingen auch. Das sind Themen, die mag ich einfach gern. Also ich war 15 Jahre im Möbel- und Küchenhandel. Ich war nie Fan oder into Home and Living, sage ich jetzt mal. Das ist im Bereich Fahrrad anders bei mir. Ich bin jetzt nicht der absolute Bike-Nerd. Aber ich habe viel mehr Präferenz und viel mehr Verbindung zum Thema Fahrrad und Outdoor und Lifestyle als zum Thema Möbel, ehrlicherweise. Und das waren alles so Themen, die haben mich nach unserem Gespräch beschäftigt, plus eben deine persönliche Story eben auch, das ist schon oft erwähnt, hier vom kleinen Fahrradladen Berg am Laim aus der Sackgasse, der irgendwann in die große weite Welt möchte, wusste nicht wie und dann eben auf digital gesetzt hat. Also auch das war ein Trigger für mich, wo ich gesagt habe, okay, da ist jemand und da ist ein Unternehmen, das interessiert mich, das catcht mich.
Okay, vielen Dank. Für uns war es ganz wichtig, weil wenn man sich Fitbikes anschaut, da haben wir ja 2018, 2019 den YouTube-Kanal gegründet. Mhm. Der hat dazu beigesteuert oder war maßgeblich verantwortlich, dass wir dann sehr schnell deutschlandweit bekannt geworden sind. Und dann war ja irgendwann die Idee, okay, wie können wir jetzt ein Modell aufbauen, was für die Zukunft relevant ist? Und meine Challenge als Fahrradladenbesitzer, Inhaber war, es gibt eine gewisse Größe, da kommst du nicht weiter. Wir hatten so irgendwie 1,5 Millionen Umsatz und ich hätte jetzt jemanden einstellen müssen für Marketing, ich hätte jemanden einstellen müssen für andere Bereiche. Eigentlich alle, aber ich kann es mir nicht leisten, weil ich habe noch zu wenig Umsatz sozusagen. Mhm. Und dann haben wir einen zweiten Laden aufgemacht mit dem Ziel, mehr Umsatz zu haben. Das hat auch ein Stück weit funktioniert, aber es war irgendwie nicht weniger Arbeit. Weil jetzt muss ich ja noch mehr machen, um noch mehr Leute reinzubekommen. Wir konnten man eine Person schon leisten. Und irgendwann war aber der Gedanke, okay, in dieser Zwickmühle müssen noch mehrere Läden stecken. Mhm. Und wenn ich jetzt eine Homepage habe für 20 Läden oder für einen Laden, ist eigentlich gleich. Auch wenn sie eine ähnliche Message haben. Und so war die Idee entstanden, sozusagen sich mit mehreren Fahrgeschäften zusammenzutun und dann eine Art Netzwerk, eine Gruppe aufzubauen, die sozusagen immer noch unabhängig sind, jeder für sich eigenständig, aber trotzdem gemeinsame Werte, gemeinsame Vorstellungen hat und dort sozusagen die Synergieeffekte daraus nutzt. Ja.
Mhm. Markus, da hätte ich jetzt tatsächlich eine Frage.
Das ist nicht vorgesehen, nicht mehr.
Ich weiß, ich weiche vom Skript ab. Nee, aber was mich tatsächlich interessiert, gab es für dich ein Vorbild in Form von einem Unternehmen, die vielleicht eine ähnliche Reise oder dergleichen hinter sich hatte? Auch, dass man sagt, okay, dieses Lizenz- oder Franchise-System, das funktioniert einfach und das ist das Passende für mich. Gab es da irgendwelche Vorbildsunternehmen, die du beobachtet hast?
Ja und nein. Also ich habe versucht, in der Fahrradbranche sowas zu finden, weil ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt mich mit anderen zusammentue, muss ich ja nicht derjenige sein, der das System baut. Ich kann ja auch nur der Partizipierende sein, weil ich wollte einfach nur ein Geschäftsmodell aufbauen, was funktioniert für mich. Mhm. Ja, und mein Ziel war, diesen Laden weiterzuentwickeln. Wenn ich jetzt halt ich habe mir verschiedene andere Franchise-Systeme im Fahrradmarkt, aber da war jetzt nichts dabei, was mich jetzt halt abgeholt hat, sozusagen. Mhm. Und dann habe ich mir angeschaut, was es im Markt noch so gibt. Und da gibt es auch nicht so wahnsinnig viele. Es gibt unheimlich viele Franchise-Systeme, aber jetzt nicht so wahnsinnig viele, die es für mich so mitgenommen haben. Und was mich in der Tat sehr geprägt hat, und das klingt total lächerlich, aber es ist trotzdem dieses Buch und der Film von The Founder, von der Geschichte von McDonald's. Ja. Ich weiß nicht, ob das stimmt, was da drin ist, zu sagen, aber da waren halt viele Themen, die ich jetzt in meiner Reise auch hatte und die mich dann davon schon beeinflusst haben. Also auf meinem Bildschirmhintergrund, da steht seit 5 Jahren, weißt du, was da steht?
Nee.
Nee? Das fällt auch den wenigsten Leuten auf, aber ich habe ihn ja hier.
Ah, doch, klar. Persistence.
Ja, und das ist in dem Film, da legt er immer so eine Schallplatte auf und dann ist ja immer Beharrlichkeit.
Genau.
Ja, dranbleiben, Beharrlichkeit. Und dieser Typ, der hat ja irgendwie schon mehrere Sachen probiert, irgendwie Klappstühle und keine Ahnung, was noch war. Und da ist ja dann die Szene, dass er dann diese Idee mit McDonald's hat und dann die Bankberater lachen ihn alle aus und seine Frau eigentlich auch. Und er hat schon wieder eine dumme Idee und er hat aber durch alle Widrigkeiten sich sozusagen durchgesetzt. Und dann gibt es ja an dieser Reise dann mehrere Hindernisse, die er sozusagen hat. Mhm. Und auf einige, auch wenn ich mich jetzt nicht mit McDonald's vergleichen möchte in der Größe, aber trotzdem von allen Dingen bin ich auch gestolpert. Und die größte Inspiration, so lächerlich das klingt, war in der Tat dieses Buch und dieser Film, den ich bestimmt beides jeweils 10-mal, 15-mal gelesen und angeschaut.
Ja.
Und da kann man schon sehr viel lernen, weil ja, ich kann man von McDonald's halten, was man möchte, aber die haben es geschafft, eine Qualität weltweit mehr oder weniger durchzusetzen und auch ein Geschäftsmodell zu bauen, was sowohl für alle Teilnehmer sozusagen sinnvoll ist. Also auch für die Lieferanten. Also es gibt ja Stories von Lieferanten, die mit McDonald's richtig, richtig groß geworden sind. Und das ist etwas, was ich total spannend finde, ein Geschäftsmodell zu bauen, wo jetzt halt alle Beteiligten etwas davon haben.
Genau.
Ja? Und
Win-win-win.
Genau. Und bei mir ging es ja darum, wenn ich jetzt Kunden habe, hatte ich ja erst den Ansatz, hey, in Parallel hast du immer dieselbe Situation, auch in jedem Einzelnen die Situation, dass du dieses U-Bahn-Phänomen hast. Das gibt es bestimmt in der Müllbranche auch.
Das aber musst du mir erklären. Ich kenne den Begriff U-Bahn-Phänomen nicht.
Ja, oder Bus oder was auch immer. Also das kannst du so beschreiben, dass du fängst an zu arbeiten, dass du mal in der Früh um 9 Uhr wachst du halt auf, ist erstmal viel los. 1-2 Stunden. Mhm. Dann ist auf einmal nichts mehr los. Ne, die U-Bahn ist gekommen, hat die Leute wieder eingepackt. Dann ist so für 2-3 Stunden ist dann tote Hose. Dann kommt die nächste U-Bahn wieder und die packt wieder so einen Schwall an Menschen aus und dann kannst du die am besten klonen. Mhm. So. Und dann kommt die U-Bahn nach einer Stunde wieder, 2 Stunden wieder und packt die alle wieder ein und dann ist wieder tote Hose. In der Fahrradbranche noch besonders stark, weil du hast im Winter gar keine U-Bahn.
Ja.
Ja, da kommen die alle mit der Kutsche. Und im Sommer kommen die halt mit der Reihenweise im 5-Minuten-Takt zu sagen. Klar. Aber halt auch für 2 Stunden nur gar nicht. Ja, also das ist, dann brauchst du dann ganz viele Menschen eigentlich und könntest dich da 5-mal klonen. Und das ist halt total unangenehm für alle Beteiligten. Also einmal für mich, weil ich habe einmal Manpower, Ressourcen, die bräuchte ich einmal ganz viel und einmal ganz wenig. Mhm. Aber auch für den Kunden oder für die Kunden. Denn wenn ich jetzt in den Laden reingehe und der stecken voll, da sind 50 Leute und ich brauche eine Person, die mir hilft, das richtige Fahrrad auszusuchen, aber mit mir sind 10 andere da, die das Gleiche haben. Klar. Und wir wollen alle von dieser einen Person jetzt die beste Beratung haben. Ja. Dass das nicht die idealste Beratung sein wird, das ist, glaube ich, für alle Beteiligten eigentlich logisch. Ne?
Absolut.
Und da haben wir dann angefangen, deswegen ist unsere Story so ein bisschen gleich, mit dem Thema Termine. Mhm. Also lass uns doch Termine ausmachen mit dem Kunden und dann weiß ich, wann jemand kommt. Und die Person hat dann die Sicherheit, dass in dieser Zeit sozusagen ein Berater, eine Beraterin abgestellt ist für diese Person.
Genau.
Ist eigentlich total logisch, gibt es auch in vielen anderen Branchen, also Müllbranche wusste ich jetzt nicht, ich habe noch nie einen Termin in der Müllbranche ausgemacht, aber ich habe noch nie eine Küche gekauft.
Hast du noch nie eine Küche gekauft?
Doch, stimmt, wir haben eine Küche gekauft. Aber da habe ich auch keinen Termin ausgemacht. War auch nicht bei XR Lutz. Genau, aber du gehst zum Zahnarzt in einer anderen Branche, ganz, ganz viele. Also Terminmaus machen ist jetzt halt nichts Ungewöhnliches eigentlich. Ja. Aber in der Fahrradbranche war das, ist nach wie vor ungewöhnlich. Da hat man die Erwartung, man geht in den Laden rein und dann wird man schon beraten. Ja? Und eigentlich ist das Produkt Fahrrad aber so komplex, auch schon vor 10 Jahren so komplex gewesen, dass es gar nicht so simpel ist, dass du jetzt halt nicht einfach nur schnell irgendwie ein Fahrrad aussuchen kannst. So, dann hatten wir Termine, aber der Laden ist ja in München in der Sackgasse, absolute Y-Lage, da wird niemals einen Fahrrad aufmachen. Wir hatten keine zu wenig Leute, die dann kamen. Also die U-Bahn kam zwar mal ganz viel, ganz wenig, und mein Ziel war, die doch gesteuerter reinzubekommen. Und dann habe ich relativ viel gesucht, eben nach Möglichkeiten. Und eine Möglichkeit war irgendwann eben YouTube. Und YouTube haben alle abgeraten. Dann bin ich erst von YouTube zu Facebook, weil Facebook war das neue Ding und da waren irgendwie so. Und dann habe ich einfach nur Geld versenkt ohne Ende. Ich habe dann Agenturen beauftragt, reihenweise. Die haben reihenweise Sachen versprochen. Und dann habe ich Leads bekommen für eine Fahrradberatung 500 Euro.
Ja.
So, wenn man überlegt, das ist 10 Jahre her.
Bei einem damals noch durchschnittlichen Verkaufswert von 1.000 Euro.
Ja, das war auch schon hoch. Ja. Ja, aber wenn du es überlegst, 1.000 Euro, 5 Euro für das, der kommt. Ja. Wir kaufen das Fahrrad nicht für 500 Euro ein, sondern für mehr. Also hast du Geld draufgelegt. Genau. War jetzt nicht so die idealste Variante. Deswegen war dann irgendwann dieses Thema YouTube in der Tat für uns deutlich effektiver. Da kamen Leute von überall her. Das war richtig, richtig, richtig gut. Und das war so der Grundstein des Ganzen, wo es hingehen.
Nochmal kurz nachgehakt. Bei Facebook, weil du gesagt hast, du hast auch Geld versenkt. Also es waren, muss man glaube ich betonen, bezahlte Anzeigen, die du auf Facebook geschaltet hast. Weil sonst wäre der Wert von 500 Euro pro Fahrrad nicht zustande gekommen. Weil klar, du hast auf Facebook oder generell auf Meta natürlich auch die Möglichkeit, dass du organisch Reichweite aufbaust. War das damals kein Thema oder weshalb hast du direkt gesagt hast, okay, ich mache bezahlte Anzeigen dahinter und generiere so?
Naja, für mich war wichtig, ich war bei mehreren Seminaren und da war immer die Rede davon, eine Marketingmaschine aufzubauen. Also sprich, dass du steuern kannst, wenn wenig los ist, drehst du an einem Drehregler und dann kommen mehr Leute in den Laden rein. Das war so dieses Bild. Und wenn du jetzt alles, was du vorher gemacht hast, war immer das Prinzip Hoffnungsmarketing. Das heißt, ich habe irgendwie eine Werbeanzeige gemacht und habe gehofft, dass irgendjemand irgendwo reinkommt, sie sieht und jemand reinkommt. Ich habe schönes Wetter, dann komme ich in den Laden rein. Ich mache irgendwie ein Event, Hoffnungsmarketing. Also ich habe immer gehofft, ja, und in meiner Wahrnehmung zählt es im Einzelnen immer noch, dass immer gehofft wird, dass immer die Tür aufgeht, Leute reinkommen. Und dieses Thema Performance-Marketing bei Facebook damals noch, war sozusagen das erste Mal, dass du es gesteuerter machen konntest, weil du viel mehr einstellen konntest. Wenn ich jetzt eine Werbeanzeige in einem Stadtblatt gemacht habe, dann habe ich ja sozusagen, da wusste ich ungefähr, wie viele Leute es erreicht, aber ich wusste nicht, ob diese Leute es überhaupt interessiert, weil ich keine Daten hatte und das Magazin auch keine Daten, sondern die wissen halt, sie haben, ich sage irgendwas, 300.000 Leute in ihrem Einzugsgebiet, davon lesen das 50%, so, und aber mehr weiß ich auch nicht so. Und bei Facebook hattest du halt die Möglichkeit, oder hast du immer noch die Möglichkeit, dass du zielgesteuerter, interessengesteuerter mit viel, viel mehr Daten mehr Leute erreichen konntest. Und das war sozusagen dieses Versprechen, was dahinter war. Und Geld versenkt habe ich in der Tat. Wir haben organische Posts gemacht, also schon auch organisch, aber eben dann mit einer Agentur gemeinsam das Performance-Marketing. Dann habe ich sozusagen Facebook gesagt, hey, beziehungsweise ich habe die Agentur bezahlt mit dem Auftrag, mir Leads zu organisieren. Die Agentur hat dann Anzeigen gemacht und hat Facebook dann gezielt gesagt, hey, bitte, wir suchen Personen 30 aufwärts, die Interesse haben, ein Fahrrad zu haben, das und das und das. Und die sollten sich dann eintragen für eine Fahrradberatung. Also ich habe Geld versenkt, aber dann sozusagen einmal Richtung Agentur und nochmal Richtung Facebook.
Ja.
Und zu den 500 Euro, wie ich pro Lied gesagt habe, kam eigentlich das Geld von der Agentur auch noch oben drauf.
Ja. Ja. Aber das war tatsächlich zu der Zeit einfach ein Magnet. Du hast das Thema Daten angesprochen, du hast jetzt die Möglichkeit, deine Zielgruppe spezifisch anzusprechen, eben über Alter, über Geo-Targeting und so weiter. Und vor allen Dingen, du hattest nach den Kampagnen, wusstest du, wie viel Reichweite du erzeugt hast und wie viel Klicks du erzeugt hast. Das wäre, wenn wir das jetzt mal adaptieren in die Offline-Welt, wie viel Leute gucken dein Prospekt oder dein Flyer oder dein Plakat oder dergleichen rum und dann eben auch, wie viel blättern die Seiten durch, wie viel gucken auf die Kontakttelefonnummer, auf die Hotline zum Beispiel. All das war eben messbar über Facebook damals. Und deswegen war das so attraktiv und so magnetisch fürs Marketing letztendlich.
Geht ja immer noch genauso. Ich hatte keine Ahnung und habe einfach brutal viel Zeit erstmal reingesteckt. Dann habe ich Geld reinzustecken. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, das kann ich mir so weitermachen, weil ich muss ja nebenher noch arbeiten. Das ist ja, ich hatte ja war immer noch voll im Laden drin. Das heißt, zu der Zeit habe ich jeden Tag 8 Stunden ungefähr Fahrräder verkauft und auch repariert und habe dann abends am Wochenende noch nebenher versucht, Facebook-Werbeanzeigen zu machen. Ja. Und dann dachte ich mir, das geht nicht. Ich muss jemanden beauftragen. Die haben potenziell mehr Know-how in dem Bereich. Ich habe aber damals einen Fehler gemacht. Vorher waren die noch nie in der Fahrerbranche drin. Mhm. Also eine von 3 Agenturen, aber alle waren noch nie in der Fahrerbranche drin. Ich habe diesen Fehler 3-mal gemacht sozusagen. Mhm. Das heißt, jede Agentur, die man beauftragt, muss ich ja erstmal reinarbeiten, muss erstmal den Markt verstehen, muss erstmal mit dem Thema Saisonale zurechtkommen, muss auch, also das sind einfach sehr viele Metriken, die ich erstmal verstehen muss, bevor ich damit anfange. Und das muss man auch wissen, muss dann eine Lernkurve machen. Das heißt, du gibst erstmal einen Monat Geld aus, machst daraus eine Lernkurve, machst dann wieder einen Monat, hast hoffentlich eine Lernkurve, sodass du dann aus dem ersten Mal was gelernt hast, sodass du irgendwann dann hinten raus vielleicht mal auch ein profitables System aufbaust. Und das konnte ich mir eigentlich gar nicht leisten. Ja. Also ich hatte zu dem Zeitpunkt nicht das Geld, um jetzt irgendwie 5.000 Euro für die Agentur plus Marketingbudget noch obendrauf auszugeben. Und es kam auch nicht so schnell wieder rein. Also wenn es jetzt dazu sagen, sofort wieder reinkommen, wäre es ja kein Problem gewesen, aber es kam nicht sofort wieder rein und deswegen ist mir das Geld ausgegangen, dann bin ich zur Bank gegangen und habe mir ein neues Geld geliehen. Das ist ein Wunder, dass sie mir überhaupt Geld gegeben haben. Aber sie haben es. Dann habe ich noch mehr Geld ausgegeben.
Liebe Bank, ich brauche Geld für Facebook.
Genau. Aber es hat nie was gebracht und der Key war dann irgendwann bei YouTube, das zu machen. Ich habe dann alles rausgeworfen. Habe irgendwann von Gary Vaynerchuk ein Video gesehen, wo er Weinverkostung gemacht hat für das Store seiner Eltern und die haben 1.000 Videos über Wein gemacht, haben den Laden von 6 auf 16 Millionen gebracht. Und dann dachte ich, das ist endlich mal eine valide Strategie. Ja. Probiere ich aus. Lass uns mal 1.000 Videos über Fahrräder machen bei YouTube. Und dann haben wir 1.000 Videos angefangen. Also, und nach den ersten 20, 30 Videos kamen Leute in der Tat von anderen Städten, aber auch direkt von der Umgebung und haben aufgrund der Videos in den Laden reinkommen. Und dann haben wir es kombiniert mit Performance-Marketing und dann wurde es sehr, sehr rentabel.
Genau.
So, aber es war jetzt eine coole Frage, weil was ich da ganz, ganz wichtig finde am Punkt ist, ja, es wird sehr, sehr häufig gejammert, dass der lokale Markt ist tot, die Leute kommen nicht in den Laden ran, alles online gekauft. Und ich glaube, dieses Riesenglück, was ich damals hatte, war, dass ich von Anfang an in einer schlechten Ausgangslage war, weil eben der Laden, der war da zwar schon eine Zeit lang, ich wollte aber mehr als das, was reinkam. Aber das kam nicht einfach so, weil der Laden war ja sozusagen ist immer noch in einer Sackgasse, C-Lage. Also muss ich mir irgendwas einfallen lassen, wie ich es schaffe, mehr Leute in den Laden reinzuschieben. Und mein Ansatz war aufgrund vielleicht meines Alters oder auch ich bin ein absolutes Digitalspielkind, war einfach sehr digital. Und das war, glaube ich, mein großes Glück, dass ich versucht habe, einen digitalen Weg zu finden, wie ich Leute in den Laden reinbekomme. Und das ist so ein bisschen meine Anklage und auch ein bisschen ein Grund, warum wir diesen Podcast überhaupt machen, dass die meisten lokalen Geschäfte in meiner Wahrnehmung halt nichts unternehmen, um aktiv Leute in den Laden reinzubekommen. Und das ist das, was man auf jeden Fall daraus ein bisschen lernen kann. Wenn man sich da ranhängt und Möglichkeiten sucht, dann ist das auch das lokale Geschäft auf jeden Fall wichtig, dass es da ist, weil dort machen wir die Service, machen wir die Beratung, dort sind wir die Ansprechpartner. Mhm. Aber wir können das online nutzen, um Leute reinzubekommen.
Ja. Absolut. Kurzer Exkurs, jetzt eben hatten wir jetzt eben auf die Markus-Story nochmal. Ich übergebe dir wieder das Zepter des Hosts dieses Podcasts.
Du kannst gerne. Irgendeiner muss den Host ja machen, aber ich fand das total cool, weil das ist ja vielleicht auch, dass man was daraus lernen kann.
Ja, absolut. Aber weil ich das Thema, du hast jetzt YouTube und auch den Werdegang und weshalb du auf digital gesetzt hast und allen voran, weshalb du auf YouTube gesetzt hast oder generell vielleicht auf Bewegtbild. Das ist eigentlich das weitaus Spannendere, Weil zu der Zeit, als du damit begonnen hast, auf YouTube deine Karte zu setzen, gab es viele, viele andere Unternehmen, die haben auf die Karte SEO zum Beispiel gesetzt oder die haben auf die Karte generell auch Performance-Marketing. Die sind vielleicht nicht auf die Fresse geflogen, so wie du, weil sie es von Anfang an ein bisschen besser vielleicht auch gemacht haben. Aber das sind ja alles Marketing-Strategien und das kommt uns aus meiner Perspektive heute absolut zugute, dass wir durch das Thema Content, hochwertiger Content mit Mehrwert für den Kunden, dass wir aus dieser Historie kommen, weil sich das eben nahtlos oder ich jetzt nahtlos weiterführen werde mit einer Content-First-Strategie für Fitbikes, weil man meines Erachtens kannst du dich heutzutage nicht mehr, weil es wurde komplexer, es ist komplex und es wird auch immer komplexer werden, dieser ganze Marketingmix. Und seinen Weg darin zu finden, das ist extrem schwierig. Aber da sind wir aufgrund der Historie eben auf dem richtigen Weg, weil du durch Content, und den hinterfragen wir tagtäglich bei uns, ist denn dieser Content wirklich mit einem Mehrwert behaftet für unsere Endkunden? Und daran arbeiten wir. Wir weiten das Ganze jetzt eben noch aus, während bis dato eben der Schwerpunkt extrem auf YouTube lag, werden wir Richtung Meta weitergehen, auch Richtung TikTok weitergehen, aber auch im B2B-Bereich Richtung LinkedIn weitermachen. Also dieses ganze Content-First-Ding wird sich über alle Kanäle zukünftig breit machen. Und zweiter Punkt, eben du hast das Thema Geld verbrennen über Performance-Marketing, über Paid-Advertising genannt. Auch das Daten noch viel mehr zu nutzen. Und ich glaube, wenn du diese beiden Punkte, Content und Paid, optimierst, bist du für die Zukunft gut aufgestellt. Zumindest gilt das für uns, für Fitbikes. Das muss jetzt nicht für jeden anderen Einzelhändler gelten. Ja, vor allem nicht für jeden Fahrradhändler. Also diese Strategie erstmal zu analysieren und dann zu definieren und auszurollen, das muss jeder für sich entscheiden.
Ey, erst klingt jetzt so, als hätte ich damals eine gute Idee gehabt, ne?
Wie bitte? Wahrscheinlich hast du es einfach mal gemacht, weil du kanntest YouTube und es war relativ easy, Videos hochzuladen.
Naja, ich glaube, die einzige Fähigkeit, die ich echt gut kann, ist einfach, dass ich naiv und ausprobierfreudig genug bin, einfach sehr viele Sachen auszuprobieren, zu testen sozusagen. Und ich hatte damals auf einem super kleinen Seminar von Calvin Hollywood. Mhm. Chapeau, also Grüße hier, gehen raus nach, ich weiß nicht, wo das war. Ist also auf jeden Fall da ins Büro nach Ken Holbert. Und der hat damals gesagt, Video ist das nächste große Ding bei Facebook. Mhm. Und es wird kein Weg dann an Videomarketing vorbeigehen. Egal, was ihr macht, macht auf jeden Fall Video. Und dann bin ich auf einem anderen Seminar danach gewesen. Und dann hat der gesagt, ja, also das nächste große Ding ist auf jeden Fall Video. dann bin ich sozusagen aus zwei Seminaren rausgelaufen mit dem großen Message Video. Ja. Und dann bin ich sozusagen über Gary Vee gestolpert, der da uns allen schon 10 Jahre voraus war und eben dort diese Weinkiste aufgemacht hat. Und dann dachte ich mir, okay, dann machen wir halt. Genau. Dann machen wir halt Video. Ja, und dann probieren wir es aber aus und gucken, wo die Reise hingeht. Und dann haben wir halt einfach sehr schnell da auch einen Effekt gemerkt, ja, also den wir so bei anderen Sachen nicht gemerkt haben, weil der große Clou bei YouTube war halt, dass die Leute jetzt nicht da drauf sind, um sich irgendwie nur entertainen zu lassen, wie bei TikTok und Instagram, sondern die meisten Leute gehen ja auf YouTube, weil sie meistens ein Problem haben und eine Lösung dafür suchen. So nutze ich das meistens zumindest. Ja. Also ich habe irgendwie, ich habe kurzem gesucht. Also ich habe auf jeden Fall mal vor kurzem, so ein bisschen her, ein halbes Jahr gesucht, das fällt mir gerade ein, wie ich meine Teichpumpe sauber machen kann. Ja. Und dann bin ich auf YouTube gegangen, Teichpumpe XY reinigen. Und da gibt es dann irgendwie 5 Videos von irgendeinem Dude, der alle Modelle von dieser Marke einmal gereinigt hat. Und Das konnte man sozusagen 1:1 nachmachen. Und da kannst du bei YouTube ja sehr, sehr viel dazu finden. Du kannst mittlerweile auch ganz viel so Comedy- und Entertainment-Content finden. Mhm. Also das war aber vor 10 Jahren in der Fall noch nicht so. Und von daher ist das eine super, super interessante Plattform für diejenigen, die ein erklärungsbedürftiges Produkt haben und wo man was suchen kann.
Ergänzend dazu, weil zu der Zeit, klar, da gab es Handys, über die Kameraqualität lässt sich jetzt streiten, aber aller spätestens mit Aufkommen unserer Smartphones in unserer Hosentasche, wo die Hard- und Software immer stärker wurde. Du benötigst eigentlich eine Red-Kamera, um irgendwie geilen Content zu machen. Du hattest alles in deiner Hosentasche und allerspätestens da war besiegelt, dass Video die Zukunft sein wird, weil es jeder Einzelne benutzen kann und Content machen konnte.
Genau. Jetzt klingt es aber alles super schlau. Jetzt kann man sich ja schon, also super einfach, jetzt kann man sich ja schon die Frage stellen, warum haben wir jetzt dich gebraucht? Ich habe dich ja vorher auch hinbekommen.
Also keine Ahnung. Ich habe es letztes Mal schon gesagt, mich gefällt die Kombination schwarz-orange, deswegen. Und ich habe ein Fahrrad gebraucht. Und jetzt habe ich die Probezeit hinter mir. Jetzt bekomme ich mein Fahrrad.
Ich würde es aber ganz gerne beantworten, wenn du nur wegen schwarz-rot da bist. Schwarz-orange. Also das ist das Spiel Facebook, YouTube, Meta, Marketing ist von Jahr zu Jahr immer komplexer und schwieriger geworden. Es gab eine Zeit vor Corona, da war das noch relativ easy, weil da war nicht so viel auf dem Markt drin. Und mit Corona ist auch so eine Welle im Online-Bereich entstanden, dass viele gemerkt haben, okay, da passiert richtig was und ich kann hier wirklich was machen. Und diese Leadpreise wurden immer teurer und es war immer schwieriger, dran zu bleiben. Und ich glaube, dass diese Story, die wir heute haben, also diese Situation, die letzten 10 Jahre aufgebaut haben, dass es heute gar nicht mehr so einfach möglich ist, weil du nicht mehr so einfach so schnell Reichweite aufbauen kannst, sondern du brauchst viel mehr komplexere Metriken. Und das soll jetzt ein bisschen Appell sein an all diejenigen, die jetzt hier zuhören, vor allem natürlich auch Fahrradhändler, dass da es schon mittlerweile notwendig ist, also wir haben jetzt mit einem Team von 5 Leuten.
Mit mir 6.
Mit dir 6 Leuten Marketing, die Manager, die hauptsächlich Video- und Performance-Marketing machen. Wenn man jetzt noch 1, 2 Freelancer und auch eine Agentur mit einbezieht, die wir auch noch haben, dann ist...
Genau, und den Bereich Kundenservice, den wir eben auch für unsere Lead-Strategie mit integriert haben durch eine vernünftige Vorqualifizierung. Also da vielleicht noch, es ist nicht nur das Thema Leads generieren, sondern Leads veredeln eigentlich viel mehr. Und da ist Schnelligkeit entscheidend und Einheitlichkeit, dass man wirklich schnell den Kunden anruft, der sich seinen Termin oder seine Kontaktdaten abgegeben hat, schnell, sympathisch, mit den rudimentärsten Daten befragt und das ist ein zusätzlicher Kontaktpunkt während dieser Kundenreise und das kommt immer gut an, dass es so schnell wie möglich eigentlich persönlich wird. Und wenn du jemanden an der Strippe hast, dann ist das persönlich und genau, das hat war mit uns eine Top-Optimierung letztendlich, dass sich tatsächlich auch an der Abschlussquote dann auf der Fläche bemerkbar macht.
Genau. Und jeder Fahrradladen, der sagen, sagt, okay, hört sich spannend an, da ist gerne die Einladung, einmal mit uns zu sprechen und zu gucken, wie aktuell sozusagen die Akquise vor Ort abläuft und dann zu gucken, können wir hier gemeinsam zusammenarbeiten, weil es einfach nicht mehr so einfach ist, das selber zu machen. So, aber jetzt wollen wir nochmal die Fragestellung ist, jetzt will es den einen oder anderen geben, der oder die ein Geschäft hat und sich jetzt denkt, ja, okay, jetzt YouTube, Facebook, doch nicht mehr so einfach, Geld will ich auch kurz aufnehmen. Was ist denn aus deiner Sicht jetzt das Ding oder die eine Sache, die ich auf jeden Fall machen sollte, wenn ich ein lokales Geschäft habe? Und ich habe noch gar nichts. Vielleicht habe ich eine Homepage, aber was würdest du jetzt empfehlen, wie man mit Perspektive auf die Zukunft auch jetzt anfängt in dem Bereich Online-Marketing?
Ich würde zu meiner Bank laufen, um ganz viel Geld betteln, damit ich Facebook-Ads machen kann. Spaß beiseite, nee, sehr pragmatisch rangehen, wir haben alle kein Geld, es darf nichts kosten, aber es soll doch einen Hebel für uns haben und das sind für mich nicht nur ein Ding, sondern ich nehme 2 Dinge mit dazu. Erster Punkt, ganz nach dem Sprichwort, tue Gutes und erzähl davon oder irgendwie so ähnlich war das. Und da geht's nämlich um die Bewertungen. Du machst einen guten Job, du bist der Profi auf der Fläche, du bist der Profi in der Werkstatt. Hol dir Kundenrezensionen und das nicht nur persönlich. Persönlich ist auch super, weil da geht's um persönliche Empfehlungen. Die haben das größte Gewicht, aber das zweitgrößte Gewicht haben digitale Empfehlungen in Form von einer Google-Rezension beispielsweise. Und das sind relativ einfache Hebel, die du in der Hand hast. Das kostet kein Geld, du machst einen guten Job. Sprich die Leute darauf an, brech allerdings nichts übers Knie, ganz, ganz wichtig. Also biete bitte auch kein Geld für eine positive Bewertung an. Aber wenn du merkst, okay, der Vibe passt, es ist eine super positive Stimmung, lass das fallen und sag, Mensch, du würdest mir wirklich weiterhelfen, wenn du all das, die letzte Stunde, die du jetzt in der Beratung bei uns kennengelernt hast, vielleicht auf Google oder so machst. Da wird, oder ich will nicht sagen jeder, aber viele werden das im Zuge dieser positiven Stimmung machen. Das ist Punkt 1, wie gesagt. Bewertungen, und da nur noch mal ganz kurz zum Verständnis, du hast eben vorhin angesprochen, egal ob ich zum Friseur gehe, ins Restaurant gehe, auf Amazon mir Produkte angucke, jeder von uns ausnahmslos, jeder guckt auf diese Sterne. Deswegen super relevanter Punkt, Bewertungen. Punkt 1 ist ein Pull-Kanal, weil du suchst nach Produkten. Das ist jetzt nichts, was gepusht wird. Und Punkt 2, wir haben es eben schon angesprochen, du musst dich mit Social Media beschäftigen. Das ist einfach so. Und ich spreche jetzt nicht von Geld reinstecken über Anzeigen, sondern auch dort, mach einen guten Job und erzähl davon oder lass über dich berichten. Jeder von euch hat die Möglichkeit, sich einen Instagram-Kanal, sich einen Facebook-Kanal anzulegen und erzähl davon. Erzähl von deinem Alltag, erzähl von deinen Erfolgsgeschichten, lass die Kunden zu Wort kommen, du hast neue Modelle zur Auswahl, erzähl davon über dein Produktportfolio, über deine Services generell. All das geschieht auf organischem Wege, kostet keinen Cent. Das Einzige, und da spreche ich jetzt von Google-Rezensionen, aber auch von Social-Postings, Disziplin. Disziplin und Kontinuität. Bleib dran, das ist passiert jetzt nicht von heute auf morgen. Bleib dran, steht der Tropfen, hüllt den Stein. Und genau, das wären so meine zwei Tipps für stationäre Händler, wie sie ihr Business, ihr Digital-Business optimieren können.
Was wir auch sehen können an der Story von Fitbikes ist ja, wir haben am Anfang 7 Videos pro Woche rausgehauen. Ziel war, 1000 Videos zu machen. Und da haben wir einen, glaube ich, sehr wichtigen Erfolgsbaustein für Social Media auf jeden Fall eingehalten, nämlich Regelmäßigkeit im Inhalt. Total. Und das ist etwas, was, glaube ich, immer noch nach wie vor sehr wichtig ist, dass man regelmäßig etwas macht. Was ich hier in der Tat auf meinem Instagram-Profil noch nicht so hinbekomme, aber ansonsten Regelmäßigkeit muss auf jeden Fall.
Total. Ich tue mich auch schwer bei LinkedIn. Ich habe LinkedIn so ein bisschen als meine Plattform entdeckt. Ja, aber da arbeiten wir alle dran.
Ich will meinen Post hier abschließen. Podcast-Time. So. Ja, wir haben Post heute gemacht. Hier. So.
Perfekt. Während dem Podcast.
So einfach geht das hier.
Perfekt. So.
Ja, also das ist etwas, das heißt, du sagst Google-Referenzen, easy going. Wenn ich jetzt sage, die ganz blöde Frage, auf die du wahrscheinlich keine gute Antwort hast, was ist der passende Social-Media-Kanal für, wenn du jetzt heute nur anfangen würdest?
Für
einen Fahrradladen, sagen wir mal so.
Für einen Fahrradladen. Bei mir wäre es Instagram. Ich denke, dass du über Instagram über Instagram auch die Ü40-Jährigen, sage ich jetzt mal, mittlerweile abholst. Also Instagram ist für mich nahezu fast jede Zielgruppe. Für mich wäre es wahrscheinlich nicht mehr Facebook, aber auch nicht TikTok. Instagram ist die goldene Mitte meines Erachtens. Auf den Kanal würde ich mich stürzen. Ja, aber ist immer subjektiv, sage ich jetzt mal. Ich wäre für YouTube, ich persönlich jetzt, wahrscheinlich der Falsche.
Ich würde die Frage so beantworten, man muss das machen, wo man am meisten Spaß mit hat.
Ja.
Weil am Ende des Tages wirst du deine Kunden wahrscheinlich, egal ob bei Instagram, egal bei TikTok, egal ob bei YouTube, du wirst sie dort erreichen, weil es sind einfach genug Menschen dort.
Ja.
Aber wenn ich mich jeden Tag quäle, etwas zu machen, dann ist es schwierig. Egal, ob ich so beharrlich bin, dann macht das keinen Sinn. Ja, und deswegen würde ich sagen, das muss etwas sein, wo man merkt, okay, das macht Spaß und macht Spaß auch zuzuschauen. Und das ist manchmal mal so und mal so. Also es gibt warum ich das so sage, ich habe ja sehr viel gestartet mit dem YouTube-Kanal bei FitBice. Ich habe locker 800-900 Videos dort mitgedreht. Mhm. Das hat immer sehr viel Spaß gemacht. Jetzt mache ich dasselbe gerade auf meinem persönlichen Markus-Unger-Kanal. Und da merkt man, da fehlt mir noch der rote Faden. Das macht mir nicht so viel Spaß, weil das Thema ist schwieriger. Mhm. Und man merkt auch, ich habe viel mehr andere Sachen zu tun. Und da muss ich mich gerade noch ein bisschen durchbeißen. Und da stelle ich mir dann manchmal schon die Frage, macht das wirklich Sinn oder macht das keinen Sinn? Macht dann vielleicht Instagram mehr Sinn? Ja. Aber ich weiß ja, ich kann das, deswegen werde ich da auch mich durchhageln. Aber nach bis Tag heute macht mir das noch keinen Spaß dort. Ja.
Und jetzt kommt bestimmt gleich ein Verhaspler. Authentizität. Ja, ich habe es geschafft. Also bleib authentisch, egal welcher Kanal es ist. Authentizität schlägt jedes Angebot, jedes noch so hochwertige Bild irgendwie, was du irgendwie schießt. Bleib authentisch, bleib im Bewegtbild. Damit schaffst du dir auch ein USP. Damit schaffst du dir in der heutigen Zeit ein USP, weil nicht alles gleich sein darf. Es ist viel genug gleich. Ich komme aus dem Möbelhandel, auch da ist viel genug gleich. Deswegen steckt deine persönliche Note eben auch in deinen Content.
Genau, jetzt hast du noch was vorhin, was in meinen Augen sehr Wichtiges gesagt, nämlich unbedingt Social Media. Warum sagst du jetzt, dass ein Laden Social Media machen muss? Stellen wir mal so vor, wir haben jetzt eine Story, ja, Person vielleicht 40, 50 Jahre alt, macht seit 30 Jahren erfolgreich sein Lokalunternehmen und hört jetzt von dir, jungen Bursch, du musst Social Media machen. Und dann stellt sich doch die Frage einfach, warum? Ich bin doch kein Influencer, ich will einfach nur meine Ruhe, meinen Job machen. Warum brauchst du jetzt, warum sagst du jetzt, ich muss Social Media machen?
Weil du sonst die nächsten 5 bis 10 Jahre nicht überleben wirst. Also ich sag's mal wirklich, ich überspitze jetzt mal die Situation. Weil
bei mir läuft's ja, also warum?
Jetzt läuft's noch, ja. Aber deine Zielgruppe, du lebst von deinen Empfehlungen und von deiner guten Arbeit in den letzten Jahrzehnten, sage ich jetzt mal. Aber auch deine Zielgruppe und die Leute, die dich kennen, die sind ja trotz alledem, die benutzen trotzdem ihr Smartphone und die bekommen Werbeanzeigen und die bekommen attraktiven Content. Und irgendwann, jetzt komme ich wieder am Anfang zurück, das Thema Relevant Set, irgendwann sind noch viel, viel, viel mehr Läden im Relevant Set und du bist immer noch in der Denke, ich bin der einzige Laden bei mir in der Region, bei mir ist die Hütte eh voll. Und das ist der Punkt und darüber sollte man sich Gedanken machen.
Ja. Ich kann noch ein ganz praktisches Beispiel anbinden. Wenn du jetzt einen Fahrradladen hast, dann hast du ja Produkte, die du auch woanders kaufen kannst. Ja. Also muss ich mir als Laden ja Dinge überlegen, die es nur bei mir gibt. Und die meisten versuchen das über Marken zu lösen. Deswegen gibt es ja auch Gebietsschutz im Fahrradbereich, dass sozusagen bei mir nur diese eine Marke gibt. Den Ansatz, den ich aus Versehen sozusagen entwickelt habe, ist, dass wir sozusagen vor dem Besuch des Ladens schon online zu finden sind und sich damit schon Vertrauen aufbaut. Und das war am Anfang ein ganz stranges Thema. Da kamen Leute in den Laden rein, die so getan haben, als würden wir uns schon 20 Jahre kennen. Und ich mir zu 1000% sicher war, dass ich diese Person in meinem Leben noch nie gesehen habe. Mhm. Ich kann mir keine Namen merken, aber Gesichter kann ich echt gut mir merken und echt gut zuordnen. Und ich war völlig irritiert, weil einfach da waren Leute, die haben sich verhalten, als wären wir Best Buddies. Und ich habe die noch nie gesehen. Ja. Was war? Die haben mich viel gesehen, weil die waren halt viel auf YouTube und haben die Videos angeschaut und die haben viel Zeit mit mir verbracht. Mhm. Und denen war irgendwann klar, okay, den können wir einigermaßen gut riechen. Der hat wohl einigermaßen auch Plan. Da kaufe ich mein Fahrrad.
Gut, riechen können sie dich über YouTube nicht.
Ja, was ist meine?
Aber vielleicht gefällt ihnen deine Stimme oder wie du deine Haare machst. Keine Ahnung.
Trotz Sprachfehler, war uns Haspler, war halt das Vertrauen da, okay, da kaufe ich mein Fahrrad. Und damit waren wir einen Schritt weiter, weil die schon nicht zu mir kamen wegen einer Marke, sondern weil sie bei uns ein Fahrrad kaufen wollten. Und dann sind auch Abläufe im Verkaufsgespräch einfacher geworden, weil ich in meinen Videos Dinge gesagt habe, wie etwas läuft. Das heißt, ich musste manchen Dingen gar nicht mehr sagen, weil die schon klar waren. Das wird viel kürzer. Und hinten heraus wurde es auch viel kürzer, weil wir dann auch noch so Sachen auch per Video aufgenommen haben, die Fahrradübergabe etc., ja. Sodass ich viele Sachen, die ich aber öfter sonst vorher gesagt habe, konnte ich dann einmal aufnehmen auf Video und dann einmal ausspielen und für alle war es klar.
Perfekt.
Und das ist etwas, was vielleicht selten gesehen wird, dass es eben nicht nur das Thema Social Media ist, sondern dass du auch damit deinen Arbeitsablauf vereinfachen kannst. Und was wir jetzt auch noch gar nicht angesprochen haben, ist das Thema Mitarbeiter. Ich meine, im Endeffekt bist du ja auch bei mir gelandet, weil ich eine Social Media Reichweite bei LinkedIn hatte und dort sozusagen rausgegangen bin und darauf bist du ja darauf gestolpert. Und ich würde behaupten, dass 95% der Leute, die hier arbeiten, genauso bei Fitbox gelandet sind. Also nicht über denselben Weg wie bei dir jetzt, aber die etwas gesehen haben, was sie irgendwie gut fanden, die gesehen haben, okay, da ist ein Job frei. Und sie sind immer über, ich habe noch nie eine Stellenanzeige in der Zeitung gemacht.
Ja.
Noch nie. Mhm. Auch noch nie am Plakat draußen oder am Schaufenster, keine Ahnung, wo das so interessanterweise gemacht wird. Also es ist immer irgendwie über digital gewesen.
Da wird in so einem umkämpften, also um Mitarbeitermarkt, gut, mittlerweile ist es wieder einigermaßen okay, aber wenn ich da 1-2 Jahre zurückdenke oder so, jeder sucht Händering, nach wie vor allem auch uns in der Branche. Und genau deswegen, es ist eben nicht mehr der Obstkorb, den es gratis gibt und gratis Wasser und hast du nicht gesehen, es ist die Story des Unternehmens, teilweise die Story des Gründers, der Geschäftsführung, der Erfolge, die man gemeinsam feiert, die Erfolge der Kunden, lass die Kunden zu Wort kommen, all das spielt mittlerweile rein, ob ich mich bei diesem Unternehmen bewerbe oder nicht. Auch der Spirit, den man nach außen trägt im Unternehmen. Und dann sind Themen wie, keine Ahnung, 30 Tage Urlaub oder so, die ein Unternehmen in der Zeitung Stellenanzeige irgendwo drinstehen hat, das ist halt dann völlig obsolet.
Genau. Also, wer jetzt sagt, das hört sich einigermaßen logisch an, dann gerne hier bei dem Podcast auf Folgen drücken, auch gerne auf meinen YouTube-Kanal gehen und dort mal ein paar Videos anschauen. Wir werden zu diesem Thema, werde ich noch relativ viel Inhalt erstellen, damit es super wichtig ist, dass wir etwas schaffen, mehr lokale Geschäfte zu motivieren, eine Online-Präsenz aufzubauen. Von daher gerne einfach auf den YouTube-Kanal Markus Unger gehen und sich eintragen, abonnieren, weil da wird noch viel passieren. Gut, kommen wir zum Schluss.
Yes.
Heute ist Valentinstag, also falls ja deine Familie will ja, dass du bald nach Hause kommst. Hoffentlich mit einem vorbereiteten Strauß.
Oh Gott. Scheiße.
Was nimmst du jetzt vor für das Jahr 2025? Also bei Fitbikes, im beruflichen Kontext gesehen.
Im beruflichen, ach so. Ja, Probezeit habe ich hinter mir, das läuft jetzt eigentlich. Spaß beiseite. Nee, ich bin nach wie vor super hyped. Ich möchte unsere Standorte einfach unterstützen, erfolgreich zu sein über unser Marketing. Ich will die Marke Fitbike in die Lande tragen, weil wir wirklich eine Story zu erzählen haben. Es ist einfach ein geiler Laden, es macht Spaß. Genau, also es gibt zahlengetriebene Ziele in Form von Termine generieren, gutes Performance-Marketing machen, gutes Branding machen, aber allen voran die Botschaft, die Message von Fitbikes im B2C und auch im B2B-Bereich nach außen zu tragen. Das ist der berufliche Kontext. Privat versuche ich jeden Monat ein Buch zu lesen.
ja, stimmt. Ich kann dir eins empfehlen, das ist der Founder von...
Ach stimmt. Ja. Kenne ich nur Bewegtbild.
Also, was bin ich denn mit als Buch? Ist das Buch eigentlich schlecht?
Perfekt.
Ist schon ein bisschen abgegriffen, aber...
Ach, mach gar nichts. Okay.
Ja, Mike, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier jetzt mit mir den Podcast aufzunehmen. Ich glaube, da waren jetzt einige Sachen dabei, wo man sich mal mitnehmen kann. Für all diejenigen, die jetzt hier sagen, ja, ich habe da noch ein paar Fragen, gerne bei YouTube vorbeischauen. Und für all diejenigen Fahrradhändler, die jetzt zugeschaut haben, oder zugehört haben, besser gesagt, ich bin noch beim YouTube-Thema, und ihr sagt, das finde ich auch spannend, dann dürft ihr euch gerne melden. Einfach auf fitbikes.de/Lizenz gehen und sich einfach mal unverbindlich eintragen für ein Kennenlerngespräch. Wir haben viele Sachen im Bereich Einkauf, im Bereich Marketing, im Bereich Mitarbeiterverwaltung und Suche, wo wir sozusagen für den Fahrradladen ein Angebot haben. Und dann sehen wir uns vielleicht wieder in den nächsten 2-3 Monaten zum nächsten Update-Podcast.
Ich würde mich freuen. Ich würde mich freuen. Das macht Spaß hier vor dem Mikrofon.
Und dann bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.